Geschwistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Folge 35. Heute mit dem Thema Fallen. Ein Glücksfalle oder ein Reinfalle?
Hallo zusammen, ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, zur zweiten Meistergespräche-Folge im neuen Jahr. Heute wieder mit gutem Ton nochmal. Verzeihung wegen dem letzten Mal, aber diesmal haben wir doppelt und dreifach gecheckt, ob wir alle die richtigen Mikros anhaben. Wir haben ein schönes Thema für euch mit vielen Fragen und denken, dass wir da gut ins Schwafeln kommen werden. Erstmal möchte ich aber die begrüßen, die mich hier nicht allein im Regen stehen lassen. Und zwar meine Mitmeister und SpielleiterInnen, die da wären, der Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Na, Hallöchen zusammen, Fex sei mit euch, auch in dem neuen Jahr natürlich.
Dann die liebe Josi, hallo Josi.
Grüße.
Und dann der Magnus, hallo Magnus.
Hallo Henny, hallo Schwaflis, moin.
Ja, ich bin Meister Henny, mich kennt ihr ja aus dem Schwafelhelden-Podcast. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch wie immer fragen, was habt ihr denn als letztes gespielt, beziehungsweise was war so euer Pen and Paper Highlight?
Wer möchte? Bei mir ganz kurz, es gab leider nichts. Im Moment ist gerade P&P auf Eis gelegt. Der nächste.
Ja, ich habe bei mir, es ist ja jetzt immer ein bisschen versetzt, weil wir nehmen diese Folge jetzt im Dezember auf und die kommt im Februar raus. Deswegen kann ich euch aber sagen, dass wir jetzt quasi so ein bisschen zum Showdown im Strom des Verderbens kommen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das Abenteuer ist da am Ende auch sehr schön gestaltet und das macht richtigen Spaß. Und sowohl mir als auch den SpielerInnen. Und das ist natürlich mein absolutes Highlight. Und ich freue mich aufs nächste Abenteuer. In den Fängen des Dämons.
Ja, mit der Erklärung, dass wir gerade eigentlich noch im Dezember sind, kann ich jetzt auch sagen, dass ich mich tierisch freue, endlich mal wieder eine Runde Fate in Präsenz zu spielen. Wie die meisten ZuhörerInnen wissen, aber ich habe tatsächlich auf meiner Arbeit nächste Woche eine Runde Fate. Ich habe einen Spieler dabei, der sich mit Pen and Paper sehr, sehr gut auskennt und drei Neulinge. Es ist total toll. Ich freue mich schon sehr darauf und bin sehr, sehr gespannt, was die Gruppe daraus macht. Das ist mal ein ganz anderer Feierabend. Und ansonsten habe ich dann noch, wir haben ein Projekt in Planung, zu dem ich aber noch nicht mehr sage. Vielleicht dann in den nächsten Aufnahmen. Ich freue mich schon sehr.
Darf ich fragen, in der Präsenzrunde, welches Fate-Setting ihr spielt?
Das Weihnachtswinterwunderland.
Ah, okay. Passt ja. Ist ja noch Dezember, ja.
Okay. Oh, ja.
Nice. Super, danke. Magnus.
Ja, dann mache ich mal den Kreis rund. Ja, genau, ihr habt ja schon angekündigt, wir nehmen das hier bereits auf, noch im Dezember. Also kann ich nicht sagen, mit frohem Mut und ein bisschen Glück, dass das mein Rollenspiel-intensivster Monat gewesen ist, sondern hoffentlich werden wird. Also ich glaube, 10 Termine stehen jetzt an, diesen gesamten Dezember. Ich habe gerade nochmal nachgezählt.
10?
Ja, 10. Der pure Wahnsinn und ich freue mich richtig drauf. Und am 12. habe ich bereits 1, 2, 3, 4 von 10 abgefrühstückt. Ja, und freue mich wie Bolle und werde euch berichten, wie es war.
Weißt du, da fällt mir eine Sache ein, da muss ich jetzt mal kurz querschießen. Und zwar für irgendeine Kummerkastenfolge gibt es eine Frage, die ich ganz oft schon in Foren gelesen habe und die du, Magnus, bist, glaube ich, prädestiniert dafür, die zu beantworten. Und zwar dieser Rollenspiel-Burnout. Wenn Leute sagen, ich spiele seit Jahren, irgendwie habe ich keine Lust mehr, es macht mir seit Jahren nicht mehr so viel Spaß wie vorher, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das habe ich schon oft gelesen. Deswegen, vielleicht machst du dir dazu mal Gedanken und wir machen das so als Sonderfrage in der nächsten Folge. Weil ich finde das echt beeindruckend, weil ich habe gerade gedacht, mir wäre das zu viel. Aber nur so nebenher. Da hast du deine so Hausaufgaben für die grauen.
Hausaufgaben. Und vielen Dank für den fürsorglichen Gedanken.
Ja. Gut. So oder so kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Heute sprechen wir über Fallen. Ein kleiner oder vielleicht nicht ganz so kleiner Aspekt des Rollenspiels, den wir heute beleuchten werden. Wie immer, wenn wir anfangen, über ein Thema zu sprechen, in dem Fall über Fallen, würde ich gerne einmal kurz unseren Meister Daniel, verantwortlich für Recherchen und Archiv, bemühen, dass er doch einmal uns sagt, ob er zum Thema Fallen irgendwas gefunden hat, eine Definition, eine landläufige Meinung oder etwas Ähnliches.
Ja, da gibt es sogar ein paar lustige Sachen. Zunächst einmal, was ist eine Falle? Eine ganz einfache Definition ist, es ist eine Vorrichtung zum Einfangen oder Töten von Tieren.
Oder Menschen.
Das ist das eine. Das ist erstmal ganz grundlegend, ja. Und da wir ursprünglich geplant hatten, dass wir ja über Fallen und Rätsel eine Folge machen, das jetzt aber getrennt haben, habe ich auch noch etwas Lustiges gefunden. Und zwar habe ich gelesen, eine Falle ist ein Rätsel mit Zähnen. Okay, gehört wahrscheinlich nachher eher zur Rätselfolge. Aber im Prinzip ist es erst einmal eine Vorrichtung zum Einfangen oder Töten von Tieren oder Menschen. Es gibt aber auch noch die Falle im Sinne von Hinterhalt. Das ist also nochmal eine ganz andere Richtung, in die es geht. Und tja, ich glaube, damit können wir jetzt erst einmal starten.
Das ist was war das? Eine Falle, ein Rätsel? Ist eine Falle mit Zähnen? Oder
umgekehrt? Eine Falle ist ein Rätsel mit Zähnen.
Mit Zähnen, das ist ja abgefahren.
Kommen wir dann auch zur Doppelbedeutung, so wenn man durch eine Falle fällt?
Tja, dann bist du halt gefallen.
Das Wort Falle kommt doch wahrscheinlich ursprünglich dann, ich meine, wenn wir jetzt schon bei der Bedeutung sind, daher, dass man irgendwo reinfällt, oder?
Ja, klingt urtümlich.
Klingt urtümlich, genau. Wenn man mal jetzt, heißt das etymologisch oder entomologisch? Eins ist Ameisen, eins ist Wortbedeutung.
Ich glaube etymologisch.
Genau.
So, wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät.
Das ist eine schöne Definition. Danke, Daniel. Das ist ja erstmal ganz, ganz basic. Einfangen und töten, können wir später nochmal drauf zurückkommen, ob das die einzigen Ziele einer Falle sein könnten. Ich würde aber die Definition jetzt einmal in die Gruppe schmeißen und würde von jedem von euch gerne wissen, und es geht hier wirklich darum, erstmal den Begriff irgendwie für uns einzugrenzen bzw. zu erweitern. Jeder von euch, wenn ihr an Falle denkt, vielleicht bevor wir heute die Folge aufgenommen haben oder so, was kommt euch da in den Sinn? Was ist für euch so der Begriff Falle, wenn ihr jetzt einfach mal so drauf losreden würdet?
Zum einen ist für mich der Begriff Falle ein erstmal grundsätzlich so eine Art mechanische Vorrichtung. Das wäre jetzt das allererste, was mir in den Kopf kommt. Und zum anderen ja auch dieser ganz berühmte Satz und dieses ganz berühmte Meme. It's a trap. Ja, also dann tatsächlich im Sinne von Hinterhalt. Genau, ich gebe mal ab.
Ja, also ich bin da wirklich, ich muss sagen, wenn ich zu lange drüber nachdenke, kommen mir 1000 Variationen auf, was auf einer Metaebene auch eine Falle sein kann im Plot und so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ja eher so ein OSA-Spielleiter, also oder altmodisch. Das sind für mich eher so Gruben mit angespitzten Speerspitzen, Bolzen, die aus den Wänden schießen, Giftgasfallen, was auch immer, Sand in Pyramiden. Also ich bin da ganz in der ganz alten, ollen Mechanik drin. Da muss ich sagen, das ist für mich so die klassische Falle. Das ist wirklich mein erster Gedanke. Auch gar nicht so mit, was ist das Ziel, außer einfangen und töten. Einfangen wäre für mich schon fast schon komplex. Also wirklich, ja, aufhalten und verletzen vielleicht noch. Aber ich bin da wirklich ganz, wie du schon sagst, Daniel, mechanisch mit einem klaren Ziel. Ja, Josi und Magnus, wie ist es mit euch?
Ich schließe mich komplett an. Ich bin auch bei einer Mechanik, die ausgelöst wird, um eine Gruppe von Eindringlingen in einem Dungeon zum Beispiel davon abzuhalten, den Schatz zu finden, den Big Boss zu bekriegen. Keine Ahnung, also ganz klassisch eigentlich. Was mir gerade aufgefallen ist bei dem, dass man ja auch sagen kann, es ist eine Falle, wenn man in einen Hinterhalt gerät. Da habe ich gerade so einen Klickmoment gehabt und dachte mir, ach stimmt, das gibt's ja auch. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also überhaupt gar nicht. Dann schon eher noch komplexer, irgendwelche Gesellschaftsschichten, Fallen gestellt, Intrigen gesponnen, eher nochmal die Richtung. Aber eigentlich, ja, ich öffne halt die Tür, habe sie vorher nicht untersucht, Pfeil schießt raus, zack, tot.
Zack, tot, ja genau. Das ist richtig oldschool, einfach so keine...
Ich kann nun mal nicht leben ohne diesen Dungeon mit diesem 2 Meter breiten Gang und glatten Wänden, wo plötzlich ein Baumstamm querschwingt. Das ist einfach... Dann sonst ist es kein trashiger alter Dungeon. Also das muss einfach sein. Ansonsten, Falle ist schon ziemlich nah bei dem, was ihr gesagt habt. Jetzt gerade in Bezug auf DSA und eine magische Spielwelt natürlich auch. Magische Falle, aber da muss ich auch an die klassische fast das Buch an, es explodiert denken. Und beziehungsweise mein Gedanke wäre noch, wann machen Fallen Sinn? Soweit bin ich dann gerade gedanklich doch noch gekommen.
Eine sehr schöne Frage.
Also dass ich mir denke, was zu einer Falle gehört, also entweder das Hindern, das Festhalten, also lebend fangen oder eben einsperren, aussperren oder aber eben verletzen, töten oder auf einen ganz bestimmten Weg bringen. So denke ich gerade. Ne? Also wenn ich überlege, in so einem klassischen Dungeon, dass man irgendeine Falle auslöst und dann irgendwie sich immer noch durchbewegen kann, aber dann eben die großen, die RVAGs, die Ratten von außergewöhnlicher Größe gefüttert werden. Ja, dann zum Beispiel sowas.
Oder auch abschrecken. Könnte man auch jetzt sagen, ne, dass eine Falle zum Beispiel zum Abschrecken gedacht ist. Wir sind ja jetzt bei den Zielen, sind wir ja schon eher so noch nicht so auf der breiten Ebene unterwegs, sondern wirklich so im Aufhalten, Töten, Verletzen, Unterbinden des Vorhabens. So, ne? Jetzt hast du gesagt, Magnus, ich möchte das mal aufgreifen. Du hast ja jetzt den Sinn von Fallen aus der Sicht des Fallenstellers, zum Beispiel im Dungeon, von dem der den Dungeon gebaut hat, ganz egal, wer das jetzt war. Sag ich es mal, es war jetzt im Oldschool, war es jetzt irgendwie der böse Schwarzmagier oder was auch immer. Welchen Sinn haben denn dann Fallen für uns als Meisterinnen und Spielleiter im Rollenspiel?
Du stellst die große Frage.
Naja, das ist ja darum ist ja die Eingangsfrage. Und ich finde, ich habe bei Magnus Überleitung jetzt mal verwendet. Also, weil wir wollen das ja nicht unbedingt. Weil wir gehen ja davon aus, dass jede Falle erstmal überwunden wird. Oder tun wir das? Weil ich tue das zum Beispiel. Wie ist es mit euch?
Ich muss jetzt tatsächlich einmal zugeben, dass ich nicht so auf meine Spielleiterkarriere zurückblicke, eigentlich gar kein so ein Riesenfreund von Fallen bin. So, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es ist unglaublich, aber ich oute mich jetzt als jemand, der immer so ein bisschen Problem mit Fallen hatte, zumindest mal so, wie sie in diesen alten DSA-Abenteuerbüchern drin sind, weil die sind alle sehr merkwürdig designt, sagen wir es einmal so. Zum anderen, ja, ich sehe schon da, oh ja, ich kann schon die Gesichter ablesen, das könnt ihr ZuhörerInnen jetzt zu Hause nicht, aber ja. Oh wei. Da werden gleich die Massen schon. Also, wie gesagt, ich bin kein großer Fallen-Fan als Spielleiter gewesen, weil mir die Fallen damals einfach ein bisschen zu fatal gewesen sind. Ich habe jetzt im Vorfeld, jetzt als ich dann auch hier noch ein bisschen Recherche gemacht habe für Recherche und Archiv natürlich, habe ich jetzt meine Meinung so ein kleines bisschen geändert. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich würde jetzt als Spielleiter Fallen einfach A, anders einsetzen und B, anders managen. Es gibt tatsächlich sowas wie ein Fallenmanagement, wenn du Spielleiter bist, offensichtlich.
Fallenmanagement?
Ja.
Es ist alles Bürokratie, selbst im Spielleiten.
Tja, wenn du halt echt der Dungeon Keeper bist, dann musst du halt gucken, was du mit deinen Fallen da halt machst, ne? Wenn da die Helden reinstolpern. Tja.
Man muss es eben von Falle zu Falle entscheiden.
Ja.
Okay, du meinst, alles ist eine individuelle Einzelfalle?
Genau, ja.
Oh mein Gott, jetzt geht's
komm, los. Komm jetzt, wir fallerieren den Faden.
Fallerer, oh mein
das,
Gott.
Das Phallustieren an Fallen, ja, okay.
So, okay. Kann ein Phallus eine Falle sein?
Okay. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also warte, Dani, ich muss dich einmal noch vorher erwischen, jetzt.
Ja, wie war eigentlich die Frage noch? Genau.
Danke. Hallo zusammen, willkommen bei der ersten Meistergespräche. Nee, Quatsch. So. Also, Contenance.
Das ist eine Falle.
Ich möchte einmal zurück an deine, weil du hast ja jetzt quasi eine Grundaussage getroffen, die du auch durch deine Recherchen revidiert hast. Aber ich möchte auch nochmal auf die Grundaussage zurück. Dein erstes Statement, weil ich das interessant finde. Kannst du zum Beispiel, es muss ja also eine Art von Falle nennen, auch also die in einem Oldschool-Abenteuer jetzt vorgekommen wäre und was dir daran nicht gefällt. Einfach so nur, dass wir dieses Statement zum Bearbeiten haben.
Ja, ich glaube, ich muss jetzt sagen, meine Erinnerung kam, ich vermute, es war das Abenteuer Verschollen in Al-Anfa, wenn ich da jetzt richtig in der Annahme bin. Und zwar war es dann, glaube ich, irgendwann mal so, da war man so als Heldentruppe irgendwann mal in so einer Art kreisförmigen Raum gefangen und dann waren verschiedene Türen. Die waren noch irgendwie an ein Rätsel gekoppelt, wenn ich das jetzt nicht zusammenbringe. Und mein Bruder hat damals zum Glück mit seinem Hauptcharakter einmal pausiert und hat einen kleinen Elfen, hat dann einen Elfen gespielt, einen Au-Elfen. Und der ist dann halt, weil er einfach die falsche Tür aufgemacht hat, in eine Falle reingerannt und dann stand halt im Abenteuer drin, du bist tot. Das, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme, ja, es ist schon, es war Mitte 90er, also habt ein Nachsehen, ja. Aber das war jetzt dann zum Beispiel, was ich gedacht habe: so, ja, okay, du machst die Tür auf, dahinter ist eine tödliche Falle und der Charakter stirbt. Und das war halt so dieses alte Dungeon, du bist tot-Design. Ja, was ich halt so ein bisschen frustrierend fand, natürlich. Ja, also mein Bruder hat es damals hingenommen, das war für ihn okay, weil er hat auch gemeint, so, ja, war jetzt halt nicht so mein Hauptcharakter, mit dem ich da jetzt gerade gespielt hatte, von daher war es zu verschmerzen. Aber ich fand es damals schon so ein bisschen fragwürdig, dass du da halt ohne Chance irgendwie einfach ins Gras beißt.
Das ist natürlich, dieses Abenteuer ist auch verschrien dafür, wie tödlich das ist. Das ist natürlich jetzt auch wirklich einer der der Worst Case.
So. Ja, wir haben es dann auf die harte Tour ausgefunden. Prä-Internet-Ära und so, ja.
Ja, okay, Magnus,
möchtest du? Ja, ich bräuchte die Fragestellung auch noch mal.
Also die Frage war jetzt, wie würdest du Fallen einsetzen als Spielleiter und Meister?
Ja, ich fand den Begriff des Fallenmanagements echt gut. Also den einen Hintergrund habt ihr ja gerade schon rausgearbeitet. Ich kann mich dir erstens anschließen, Daniel. Du stehst da nicht alleine. Ich bin vollkommen unfähig, bestimmte Verstrickungen, Baupläne und Knoten oder irgendwie was zu verstehen. Also da oute ich mich mal auch für. Das ist überhaupt nicht meine Welt und dementsprechend bestimmte schwierige Mechanismen, da muss ich 30 Mal mir das Bild anschauen und verstehe es nicht. Ich bin eh mehr der Labertyp, der Soziale, der Interagierende. Ich finde Fallen gut für den Spannungsbogen. Zum Beispiel, um zu verdeutlichen, dass hier jetzt ein Übergang stattfindet in einen gefährlichen Bereich. Jetzt wird's ernst. Also da muss die Falle noch nicht mal wirklich gefährlich sein. So mag ich es am meisten. Ich kenn's aus den alten Abenteuern, da pflichte ich bei, dass die meist einfach nur dazu dienten, die Heldengruppe so weit zu schwächen, damit dann am Ende der Big Boss auch gegen eine Gruppe noch gefährlich war. So war das mal. Nostalgie-Bonus mag sein. Jetzt meine persönliche Meinung, spielt, wie ihr es am liebsten mögt. Aber ich mag es wirklich, wenn Fallen sich passend in die Story einreihen. Also ich kann die dann auch weglassen, wenn die Anspannung in der Gruppe schon so stark ist und die alles schon sowieso mega ernst nehmen, dann brauche ich denen nicht noch eine Falle vor die Nase setzen, an der sie eine halbe Stunde lang herumlaborieren. Dann ist die Stimmung oder dann ist der Zweck der Falle, sag ich mal, dafür schon erfüllt. Ansonsten mag ich es ja unheimlich logisch und simulatorisch, gerade bei Dungeons, gerade bei Burgen, bei irgendwie was. Ich sage jetzt mal so eine Fallgrube, die eigentlich nichts weiter macht, als über einen Mechanismus die Eindringenden dann praktisch wieder raus zu befördern und am besten noch dadurch, dass dann da sich irgendwie ein Gewicht durch den Gang bewegt, dass es sich selber wieder in Gang setzt und wieder spannt und wieder scharf stellt. Das fände ich zum Beispiel gut. Dann müsste es aber auch natürlich für den Alltagsgebrauch der dort arbeitenden Halunken und Scherginnen müsste es dann natürlich auch einen Mechanismus geben, die zu deaktivieren. Und etc. pp. Und auch das dann wieder auch gleichzeitig eine Möglichkeit bieten, das zu beobachten oder das zu deaktivieren etc. pp.
Also du hast eben auch gesagt, um so die Gefahr deutlich zu machen, dass man sich an einem anderen Ort befindet, zum Beispiel wenn man jetzt in ein Haus geht, ist kein Dungeon, aber ein Haus, wo man irgendjemand sucht, der flüchtig ist und peng, ist da eine Falle, dann weiß man, Moment, da ist jetzt vielleicht ein antagonistisches Prinzip am Werk. Das heißt, es ist auch eher so Stimmung für dich als tatsächliche heraus. Also eher so wie so ein Switch da. Hier sind Fallen, das ist was anderes als da, wo es keine Fallen gab.
Genau.
Zum Beispiel. Okay. Genau. Und du sagst, es muss logisch sein. Also es muss zum Beispiel, wenn ein Gang ist mit Trittplatten, wo links und rechts Bolzen schießen, das macht nur dann Sinn, wenn du weißt, wie die Bösewichte, wenn es jetzt Bösewichte sind, da auch durch und zurückkämen auch.
Würde ich schon so machen. Allerdings würde ich das auf, so sagen wir, so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Also wir haben uns in unserer Session Zero von meiner Gruppe, haben wir uns darauf so festgelegt, dass wir so spielen wollen. Und jetzt weiß ich natürlich auch, und jetzt haben wir uns auch gegenseitig über unsere Vorlieben und über die Jahre der Spielzeit natürlich auch so ein bisschen gegenseitig dahin erzogen. Das heißt, ich wüsste, ich könnte meine Gruppe sicherlich auch völlig verwirren, wenn ich denen eine unlogische, überflüssige, magische, inkonsistente, nicht logische Apparatur oder irgendwie was dahinstelle, da könnte ich den ganzen Spielabend mit beschäftigen. Ja, das kann man natürlich auch nutzen. aber ich würde jetzt, wenn es wirklich um eine Darstellung geht, wie beispielsweise Infiltration einer Burg, dann würde ich das schon logisch einbauen.
Josi.
Zur Frage, wie ich Fallen einsetze. Ich muss dazu sagen, früher, als ich noch selbst DSA geleitet habe, nach DSA-1-Regeln, ihr wisst, ne, damals so, selbstgezeichnete Dungeons und sowas, da habe ich dann so eine Handvoll Fallen aus dem wunderbaren Heldenmonster-Dunkle-Mächte-Handbuch genommen, habe quasi blind drauf gezeigt und mir gesagt, okay, so von der Größe her müssten ungefähr 3 in diesen Dungeon, ich setze die mal da und dorthin. Und dann wurde das würde ich heute nicht mehr so machen. es ist ja auch einige Jahre her. Heute setze ich Fallen sehr selten ein, aber wenn, dann zweckgebunden. Also ähnlich wie Magnus gerade auch schon gesagt hat, dass sie also bei mir jetzt nicht unbedingt einen Punkt markieren, an dem es danach in eine andere Ortschaft oder zu einem anderen Plotstrang weitergeht, sondern um zum Beispiel zu zeigen, okay, dieser Schatz zum Beispiel, den ihr gerade finden wollt, dieses Artefakt, was ihr bergen wollt aus den alten Gua'uld-Ruinen, das ist besonders gesichert, das ist besonders wertvoll. Und dadurch, dass ich dort eine Falle nochmal hinplatziere, zeigt nochmal mehr, dass es etwas... Ich finde aber trotzdem, dass es zum Fallensteller passen sollte. Also ein Jäger im Wald, der Bärenfallen aufstellt oder, keine Ahnung, Kleintierfallen, ist total logisch. Wenn der plötzlich mit Giftapparaturen um sich schmeißt, würde ich mich fragen, warum? Also Sinn und Zweck und um zu zeigen, dass es etwas Wertvolles oder etwas Besonderes hier gibt. Es muss ja nicht gleich ein Schatz sein, es kann ja auch etwas anderes Part dazu.
Was glaubt ihr denn, Josi und Magnus, was wäre denn der Effekt, den ihr als für euch unerwünscht als Spielleiter und Meister betrachtet, wenn diese Fallen nicht logisch wären? Das würde mich ja mal interessieren.
Ich könnte mir bei meinen Gruppen so vorstellen, dass die das hinterfragen. Also entweder wird es überhaupt nicht auffallen, das würde nur mich selbst stören, oder sie würden es anfangen zu hinterfragen und dann wirklich darauf kommen, ja okay, aber warum setzt dieser Jäger jetzt gerade eine Giftfalle ein? Der muss doch irgendwoher das Gift haben. Okay, wir gehen dem jetzt auf den Grund, warum der das so handhabt. Da steht bestimmt noch irgendwer im Hintergrund. Und plötzlich würde ich da stehen und mir denken, verdammt, warum habe ich da nicht einfach so eine einfache Bärenfalle hingelegt?
Ja, pflichte ich voll bei. Also Fehlinformation, beziehungsweise Information, die falsche Fährte lockt. Oder ablenkt. Oder dass das Ganze dann auch inflationär wird mit irgendwelchen Effekten, dass man am Ende nicht mehr subtil mit eher subtileren Mitteln arbeiten kann und die Leute dann quasi immer so gewisse Highlights oder gewisse Gadgets oder gewisse Props brauchen, um den Plot zu verfolgen. Und das ist ja fast schon so ein bisschen, du hast ja auch gesagt, gerade Henny, da wird dann antagonistisches Getue vermutet. Wenn ich das einfach an jedweder Stelle einstreue, dann wäre ich irgendwann taub für diese Wahrnehmung. Also Gefahreninstinkt, ne? Und so, das ist immer so ein Ding. Ansonsten, ich glaube, meine größte Sorge, ich meine, klar kann ich immer fudgen, aber also ich habe eigentlich einen großen Wunsch, den Spannungsbogen an einer bestimmten Stelle steigen oder knallen zu lassen und dass da nicht zwischenzeitlich Gruppe in irgendeine Falle rennt, dann würfelt der Spieler oder die Mitspielende, die in die Falle tapst, den Schaden aus, dann kommt die 20 auf den W20 und dann geht es den ganzen restlichen Spielabend nur noch um den Heilungsvorgang. Das fände ich nicht so dünne.
Okay. Es sind ja so viele Aspekte, die jetzt da aufkommen. Ich versuche mal die Frage zu beantworten. Also erstmal zu dieser Logik und Kohärenz. Ich bin ja ein großer Verfechter von so Genre-Denken. Das heißt, ich würde gucken bei Fallen, was spiele ich für ein Setting und was für eine Gruppe spiele ich? Wenn man jetzt zum Beispiel Oldschool spielt, wie jetzt DSA, ganz alte DSA-Schinken, muss es meiner Meinung nach keinen großen Sinn machen, aber auch, weil die Spieler dann nicht das so sehr hinterfragen würden, wenn die so eingetuned sind auf dieses Trash-Setting. Und da würde ich zum Beispiel auch nicht drauf achten, bin ich ganz ehrlich, ob das Sinn macht oder nicht. Weil ich finde, diese Sinnhaftigkeit oder dass es sinnlos ist, sorgt halt eben auch dafür, dass man ist in der Gestaltung, wenn es eben keinen Sinn machen muss, so sehe ich das zumindest. Das ist aber auch der Grund, warum die Schwafelhelden hinter jeder Tür und hinter jedem Vase eine Falle vermuten. Aber ich bin ganz bei euch, wenn das Setting so ein bisschen realistischer ist, ein bisschen mehr kausaler und man ist halt wirklich jetzt irgendein moderneren Abenteuer, wo man jetzt in einem Herrenhaus, wie es ja jetzt früher landläufig genannt wurde, sich aufhält, dann würde ich auch gucken, dass die Fallen logisch sind. Was ich aber gut finde, jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage. Du hast gesagt, Magnus, du bist eher so der Labertyp. Ich finde, da liegt zum Beispiel auch die Krux, was der Unterschied bei Fallen sind. Und da bin ich auf eure Meinung gespannt, weil Fallen sind halt keine Lebewesen. Und deswegen ist der Ansatz, wie man sich denen stellt, komplett anders. Es sei denn, du sagst natürlich, die Falle sind drei Goblins. Ja, das kann man natürlich jetzt, das ist eine Frage der Deutung. Aber ich sag mal, wenn du jetzt drei Orks hast oder zwei Skelette oder einen Basilisk oder einen Oger oder einen Untoten, wenn die in einem Raum sind, dann ist der Ansatz der Problemlösung für die Gruppe ja schon immer irgendwo gleich. Man kann sich rausreden oder die erschrecken oder angreifen oder flüchten, wie auch immer. Aber zum Beispiel ein gespanntes Seil über einer Schlucht oder ein dunkler Raum mit Skorpionen am Boden oder eine Giftgaswolke, die sich senkt, sind schon zwingen die HeldInnen zu ganz anderen Lösungsansätzen als lebende Gegner, finde ich. Weil es halt viel spezifischer ist, viel eingeschränkter in den Möglichkeiten, weil Eine Schlucht mit einem Seil, wo du drüber musst, ist halt sehr eingegrenzt in der Lösungsfindung. Aber natürlich zwingt es auch zu kreativerem, ja nicht kreativerem Denken, aber zu alternativen Ansätzen. Und das finde ich zum Beispiel etwas Gutes, was man mit Fallen machen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Dungeon hätte und ich hätte 5 Räume und in jedem wären 5 verschiedene Gegnertypen, da brauche ich, also ich persönlich, Fallen zur Variation. Also wie gestaltet man den Raum im Ganzen als Herausforderung, ohne sich nur auf Gegner zu verlassen? Würdet ihr sagen, dass diese Gegenüberstellung von Fallen als Alternative zu lebenden Gegnern, dass das was ist, was ihr auch so seht? Oder seht ihr da keinen Unterschied? Wie ist das bei euch?
Also zwischenzeitlich ja. Durch die Recherche, wie gesagt, denke ich da jetzt so ein bisschen anders, wenn es um Fallen geht. Weil wir hatten es ja vorher mal so ganz kurz angeschnitten, wozu sind Fallen denn jetzt also eigentlich überhaupt da? Da hatten wir jetzt schon gesagt, also bei Magnus hat es ja so ein bisschen rausgeklungen, ja, es ist halt dazu da, einfach um zu zeigen, dass es jetzt halt einfach spannend wird. Es kommt ja so eine Gefahr rüber, was ja für die Spieler dann ja auch irgendwie ziemlich reizvoll ist, also dass man da jetzt merkt, jetzt wird es also tatsächlich gefährlich, jetzt muss man aufpassen. Zum anderen, was Fallen, deshalb hatte ich ja vorhin auch kurz Fallenmanagement angeschnitten, auch wenn das Wort ein bisschen komisch klingt am Anfang. Aber wenn du 5 verschiedene Fallen hast, dann kannst du das im Prinzip ja so managen, dass jeder von deinen Spielern, die du da in deiner Runde mit dabei hast, dass jeder da sozusagen seinen goldenen Moment hat. Ja, also zum Beispiel kannst du halt die eine Falle halt eben nur irgendwie entschärfen, wenn du halt irgendwie so ein gewitzter Dieb bist oder irgendwie Schlösser knacken kannst oder eben halt eben Fallen entschärfen kannst. Ja, und die nächste Falle, die ist halt einfach irgendwas, wo du halt, die musst du halt irgendwie magisch entschärfen. Da muss halt ein Magier einfach einen antimagischen Spruch sprechen und die halt eben so entschärfen. Dann das nächste wird wahrscheinlich irgendwas Akrobatisches sein, irgendwas Körperliches, wo wahrscheinlich einer erstmal vorspurten muss, um die Falle zu entschärfen, wie, keine Ahnung, ich bin gerade gedanklich bei Fallen immer bei Indiana Jones. Ja, wenn du jetzt da zum Beispiel da diesen Gang entlang rennt, ja, und dann diese Blastrope-Pfeile rausschießen, ja, du kannst ja auch einen Helden, der ziemlich gut spurten kann, der spurtet halt voraus, löst halt alles aus, sieht halt zu, dass nicht getroffen wird, die anderen können dann gefahrlos nachkommen und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube halt, Fallen sind halt eben dann auch dazu da, dass du halt den Helden einfach so einen Moment gibst, wo sie sagen so, hey, ich krieg das hin, ich mach das für euch. Ja. Dadurch wachsen die halt nachher zusammen, wenn sie sich halt gegenseitig ergänzen, so der Urgedanke des Rollenspiels halt im Prinzip.
Das Fallen-Dungeon als Teambuilding-Maßnahme?
Ja. Ja, du wirst jetzt vielleicht lachen, ja, aber Fallen sind ja eigentlich auch nichts anderes als Rätsel. Und dann, wenn wir bei Rätseln sind, ein Raum voller Rätsel, da sind wir schon bei Escape Rooms und das ist eine teambildende Maßnahme.
Ja, nur dann ist natürlich wichtig zu gucken, was hat man für eine Spielrunde und wo möchte die hin und was möchte man machen. Also ich pflichte dir völlig bei, das ist für eine Schülerinnengruppe bestimmt richtig cool. Oder Methoden zur Berufswahlorientierung, dass du verschiedene Möglichkeiten, Wege und anhand bestimmter Berufsspezifikationen, die dann reflektierbar sind mit den eigenen Fähigkeiten und Vorlieben abgleichbar und du dann gucken kannst als Sozialarbeiter zum Beispiel in der Schulsozialarbeit auf einem Seminar, guckst du dann, okay, bei welcher Art der Tätigkeit habe ich mich selber am wohlsten gefühlt, was hat mich am meisten gereizt, was hat mich interessiert, was konnte ich am besten, kannst du super machen. Ist ein super probates Mittel, um beispielsweise Praktikumsplätze für SchülerInnen rauszusuchen, wenn die noch selber keinen Plan haben. Super.
Ich verstehe gerade den Zusammenhang nicht mit, was Daniel gesagt hat, Magnus.
Achso, ich auch sorry. Nicht. Okay. Ich sagte, es kommt ganz klar auf die Konzeption an, was du mit deiner Runde vorhast und wie du spielen möchtest.
Ja, gut.
Du kannst ja 5 verschiedene Spezies in einen Dungeon packen und entsprechende Fallen. So und jeder hat irgendwie auch noch Loot und Gold und Der Dungeon-Arzt sagt dem Goblin schon, du solltest nicht so viel Gold in deinen Körper verstecken und so. Und wie auch immer, ja, was weiß ich, wo kommt das her? Die tragen den Lindenschutz oder droppen die Gold und Waffen, wo kommt das her? Egal, falsches Thema. Aber und es ist immer die Frage, wo du drauf hinaus möchtest. Und bevor ich jetzt zum 812. Mal Session Zero sage, sage ich, so, das ist eben der Punkt. Ich meine, das sagt ja nicht, dass eine unterschiedliche Vorliebe oder Interesse da sich jetzt irgendwie gegenseitig negieren oder dass die deshalb nicht gut sind. Ne? Nur ich denke jetzt gerade dieses Hervorbringen von verschiedenen Fähigkeiten der Gruppe und das dann alles in einem Dungeon, da Ich fürchte, also ich glaube, das ist vielleicht für deine Gruppe an der Schule, für die AG ist das genial und das ist total cool. Ich glaube, dass das in meiner Runde nicht so einen großen Anklang finden würde.
Ich glaube, dass Fallen wirklich, Magnus, wenn ich jetzt mal dir das in den Mund legen darf, Fallen, die so gemacht sind, dass sie überwindbar sind und eine interessante Herausforderung darstellen, die vielleicht auf die Gruppe zugeschnitten ist, etc., steht halt im kompletten Gegensatz zu deiner Art, das Worldbuilding zu betreiben. Weil Fallen machen nur Sinn, wenn man wirklich von außen auf einer Metaebene drauf guckt, sozusagen als Spielleiter oder Meister und sagt, okay, da ist jetzt eine Falle, die ist interessant, aber überwindbar und da ist die nächste und da ist noch eine, da ist noch eine. Eigentlich müsste es ja logisch gesehen nur eine am Anfang geben, die alle tötet und fertig. Weißt du, das wäre ja das Einfachste. Und darum verstehe ich deinen Ansatz, aber ich bin da auch doch ja. Auch bei Daniel und denke, mhm. Ja, es hängt halt, klar, wenn man kann gut spotlighten, das meinst du, ne? Dieses Highlighten von Fähigkeiten, Daniel, das meinst du doch, ne?
Mhm, ja, das gehört halt eben, also wie gesagt, wenn du dir halt eben Gedanken machst, wenn du jetzt tatsächlich Fallen verwenden willst, also wie gesagt, ich habe eigentlich nie Fallen in meinen Abenteuern verwendet, ja, weil hat er andere Gründe, aber ich denke halt, wenn du halt eben jetzt keine Ahnung, wenn du halt eben sagst, okay, du willst jetzt, geht jetzt irgendwie in Dungeon und du willst halt eben diese Gefährlichkeit rüberbringen und dazu gehören halt Fallen halt eben mit dazu, dann ist es schon eigentlich eine ganz gute Überlegung, dass wenn du das also so abstimmst, dass deine Gruppe an diesem Fallenspiel dann den meisten Spaß auch eben hat. Und natürlich gehört dann da so ein bisschen das Highlighting halt irgendwo dazu. Deshalb hast du ja auch die verschiedenen Charaktere mit dabei. Deshalb hast du halt eben einen Magier, einen Streuner, einen Krieger und so weiter und so fort, ja, die sich da ja gegenseitig irgendwo ergänzen. Und wenn du halt eben so ein bisschen Fallenmanagement betreiben möchtest und das halt abwechslungsreich haben willst, natürlich guckst du dann vielleicht, also wenn du es entwirfst, dann guckst du schon so, okay, was kann der, ja, dass halt jeder irgendwie so dann eine Möglichkeit hat, diese Falle auf mindestens eine Art und Weise zu entschärfen, wenn nicht vielleicht nachher sogar auf noch zwei oder drei zusätzliche. Du sollst den Spaß leiten, sozusagen.
Josi, du hast ja jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Ich möchte nur einmal noch einen Hinweis geben auf eine Lektüre, dieses Spotlighten oder Highlighten, ein gutes Buch. Wenn ihr diese Methode verwenden wollt, ist gutes Spielleiten von Robin D. Laws. Da spricht er ganz, ganz ausführlich über Spotlighten und welche Spieler man wie identifiziert, was für Spielertypen das sind, was man dann machen kann, um das zu akkommodieren. Nur so als Hinweis, wenn ihr dieses Stichwort interessant findet. Josi, dein Senf.
Mein Senf, Ketchup, Mayonnaise, was auch immer ihr gerne dazu haben wollt. Als erstes muss ich sagen, in meinem nächsten Jofix mit meinem Team werde ich auf jeden Fall ansprechen, dass wir demnächst als Teambuilding-Maßnahme einen Dungeon mit tödlichen Fallen absolvieren. Ich finde, das motiviert bestimmt total. Dieses unser Ziel für 2024, wir überleben einfach. Ich finde, das reicht schon, oder? Was ich aber eigentlich sagen wollte dazu, ist, dass zu dem, was ihr gerade gesagt habt, ich habe es mir extra rausgesucht. Ich habe es gerade schon angesprochen. Helden, Monster, dunkle Mächte, DSA 1. Korrigiert mich. Ich meine, es ist DSA 1. Ich würde gerne, wenn ich darf, einen Satz daraus einmal aus dem Anhang zum Thema Fallen und Rätsel zitieren, der einfach unglaublich gut passt. Und ich sage euch jetzt schon, dass über den ersten Teil dieses Satzes wir vermutlich gleich nochmal kurz diskutieren könnten. Aber der zweite ist eigentlich. Das Entdecken und Überwinden von Fallen und das Rätsellösen gehören zu den Höhepunkten eines jeden Spielabends. Denn diese kleinen Spiele im Spiel bieten nicht nur eine willkommene Abwechslung vom immerwährenden Kampf gegen das Böse und seine abscheulichen Kreaturen, sondern sie ermöglichen es auch, dass wirklich jedes Mitglied der Spielrunde einmal zu... Ich finde, das passt unglaublich gut zu dem, was ihr gerade gesagt habt, dieses Spotlighten, dass man halt unterschiedliche Charaktertypen mit unterschiedlichen Fallentypen nochmal hervorheben kann. Und nicht nur Einzelcharaktere, sondern ich finde es auch toll, wenn man bei Fallen das so einsetzt, dass daraus eine Gruppenprobe wird, dass jeder seinen eigenen Teil dazu beiträgt, um zum Beispiel eine Falle zu entschärfen. Der eine, der besonders gut im Kräftigen ist, hält den Steinblock hoch. Der nächste versucht es mechanisch zu lösen, um irgendwie was hinzubekommen. Ein anderer hält Ausschau, ob nicht gerade die Monster, die einem auf den Fersen sind, dann doch noch abschlachten, obwohl man die Falle gelöst bekommt. Was auch immer. Also unterschiedliche Szenarien, die da möglich sind, stimme ich euch total zu. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Sehr schön. Ein fantastisches Beispiel für diese Fallendynamik ist aus Star Wars Episode 4, als sie in diesen Müllfresser sind. Kennt ihr das noch? Wo C-3PO oben ist und dann Han, Lea und Luke unten in diesem zerquetschenden Ding. Diese Dynamik ist halt wirklich vorbildlich für so ein gutes Fallendramaturgie. Kann ich diese beiden Sätze übrigens genau so unterschreiben. Finde ich, ist genau meine Meinung. Aber ja, hat mir ja schon gesagt, Danke dafür, dass du das rausgekramt hast. Josi hat es ja vorweg schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ich bin sehr beeindruckt, dass du in die Tiefen der DSA-Historie eingetaucht bist, als DSA, relativ DSA-fremdeste Spielleiterin hier.
Ich habe aber auch nur Zugriff auf die uralten Dinger hier, ne?
Immerhin. Also, wir haben jetzt ein bisschen über die Vor- und Nachteile von Fallen und so weiter geredet und wann wir die benutzen würden. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass jetzt da draußen MeisterInnen und Spielleiterinnen sind, die Fallen benutzen wollen. Das ist ja jetzt ein bisschen, ne, dass wir jetzt sagen, okay, wir reden jetzt mal über den Einsatz von Fallen. Auch wenn wir die alle nicht gleichermaßen benutzen, würde ich das jetzt mal als Prämisse annehmen. Wenn ihr jetzt in einem Raum eine Falle platziert habt, ganz egal welche Art, oder da draußen sind Spielleiter, die leiten alte Abenteuer oder alte OSR-Dungeons, dann ist hier eine Frage, sollten Fallen aus dem Nichts heraus auftauchen oder lieber entdeckt werden können? Wenn sie entdeckt werden können, sagt ihr euren Helden die Probe an oder müssen sie von selbst drauf kommen, zum Beispiel einen Raum nach Fallen zu durchsuchen? Und ich erweitere die Frage jetzt, wenn jetzt jemand in einen Raum kommt und sagt, okay, was sehe ich denn da? Ich guck mich um. Ist sehr breit. Wie viele Hinweise gibt ihr auf Fallen? Und wenn später dann es heißt, da war eine Fußplatte, die so herabsinkt, wenn man drauftritt und ein Spieler sagt, ja, ich habe doch gesagt, ich gucke mich um, warum habe ich ihn nicht gesehen? Also wie geht ihr mit dem Entdecken und Platzieren von Fallen um? Und wie viele Hinweise gebt ihr darauf? Und auf was lasst ihr dann würfeln und so weiter? Wie ist da euer Herangehensweise?
Schwierige Frage. Das ist genau etwas da scheiden sich jetzt schon die Geister. Gell? Also zum einen, die grundlegende Frage ist jetzt erst einmal, was willst du mit dieser Falle erreichen? Möchtest du, dass die da zwangsweise reinrennen, weil es halt irgendwie plotrelevant ist, weil die müssen erstmal irgendwie gefangen genommen werden und dann geht's irgendwie los oder keine Ahnung? Oder willst du tatsächlich, wie wir es jetzt vorhin schon ein paar Mal angeschnitten hatten, möchtest du, dass sie halt eben merken, es wird jetzt halt einfach gefährlich? Dann muss man da mit ein bisschen Fingerspitzengefühl rangehen, um dann gerade diese Reibereien zwischen Spielleiter und Spielern so ein bisschen in den Griff zu haben, weil, wie du gerade gesagt hast, wenn jetzt einer sagt, ich gehe jetzt da rein und schaue mich da um, ja, und löst dann die Falle aus und dann kommt ja genau das Gegenargument, ja, aber ich habe mich doch umgeguckt, ja. Da wird es dann nachher halt eben schwierig. Also ich meine mich erinnern zu können, dass wir das so gemacht hatten, dass ich sie im Prinzip dadurch vorgewarnt hatte, dass sie erstmal eine Gefahr wittern, weil irgendetwas in diesem Raum merkwürdig arrangiert oder irgendwas sieht halt einfach ein bisschen merkwürdig aus. Und dann habe ich sie halt tatsächlich einfach auf Sinnesschärfe würfeln lassen und dann halt eben geguckt, wer entdeckt die Falle denn? Und
würde das aber nicht im Umkehrschluss, also das wäre jetzt so meine wahrscheinlich eine der ersten Fragen jetzt von allen, die zuhören, bedeuten, dass wenn ihr in einen Raum kommen und ihr diesen Hinweis nicht gibt, dass alle wissen, da kann keine Falle sein dann? Das ist ja die Gefahr dann.
Genau, du hast dann tatsächlich diese Gefahr, dass, das kommt jetzt halt eben darauf an, wie fies du als Spielleiter bist, lässt du dich halt beim ersten Mal reinrennen, dass sie dann halt eben lernen zu sagen, ja okay, wenn wir jetzt aber in den nächsten Raum reingehen, dann gucken wir halt, ich gucke mich erstmal um, ist da eine Falle oder sowas, ich mach mal eine Sinnesschärfeprobe, ja. Das ist jetzt, glaube ich, dann, da kommt jetzt nachher für mich schon ein Folgeproblem, weil ist es dann nachher noch so im Prinzip so ein gesunder Spaß für den Spielabend, wenn sie halt so eine spielerische Paranoia entwickeln, ja, oder fängst du halt nachher schon irgendwo an, in so eine ungesunde Paranoia umzuschlagen? Und dann bist du auch gleichzeitig wieder bei der ganz großen Frage, wie sehr sollte man diese Fallen, also was ist die Dosis von Fallen? Ja, wie viel verträgt da deine Gruppe? Stehen die drauf oder stehen die nicht drauf? Das muss man ja auch irgendwo erstmal herausfinden. Es ist ein ziemlich delikates Problem mit Fallen. Ja, mit der Dosis, mit der Herangehensweise, ja, wie viel und wann wird's frustrierend? Das ist eine Gratwanderung, finde ich.
Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wenn ich mir vorstelle, du hast einen Dungeon mit 8 Gängen. Ich habe jetzt einfach aus der Luft gegriffen eine Zahl. Und im 5. Gang steht im Abenteuer, da ist die dritte Bohle von links, wer da drauf tritt, kriegt einen Bolzen ab, 1W6 Schadenspunkte. Und in allen anderen Gängen steht, hier ist nichts. Die Spieler werden sagen, wir gehen durch den Gang. Und die werden einfach auf diese Falle treten und das ist ja nur frustrierend. Und ich würde, also gut, wenn es 1W6 Schadenspunkte sind, ist es nicht so schlimm. Ich würde immer schauen, dass wenn man eine Falle platziert, dass du aufgrund der Platzierung der Falle innerhalb der Spielwelt, von der Dramaturgie, die Annahme, dass dort eine Falle sein könnte, muss irgendwo gegeben sein. Sprich, du hast einen Raum mit 6 Möbelstücken und eins davon ist eine große Truhe. So, und dass da geguckt wird, ist da eine Falle, aber nicht ist zum Beispiel unterm Kopfkissen eine Falle oder der Gang, der mündet vor einer doppelflügeligen Tür in einem Dungeon, da würde ich erwarten, dass sie alert werden, sage ich mal neudeutsch, und nach Fallen checken. Und so würde ich es platzieren, dass man quasi schaut, und da sind wir natürlich im Metagaming, aber ich halte es ja auch für kollektives Rollenspiel, erzählen. Die Spieler können ruhig wissen, dass da eine Falle ist, so, solange sie im Charakter bleiben. Und da würde ich aber dann das so platzieren, dass, ja, Magnus, gleich, merkt ihr den Gedanken, macht wie Josie, halt den fest so. Würde ich aber auch dann das so platzieren, dass wenn die am Ende nicht danach suchen, dass die dann auch nicht sagen, wir hatten doch überhaupt keinen Hinweis. Und doch, der Hinweis liegt eben in der Erzählstruktur. Das gleiche gilt für mich für Tödlichkeit von Fallen oder Gegnern. Ja, wenn beim Plot-Hook der erste Bandit, der die Spieler überfällt, um denen den wichtigen Brief zu klauen, der wird die Helden nicht töten. Aber im finalen Kampf kann es schon sein, dass man stirbt. Und da erwarte ich auch von den Spielern ein anderes Vorgehen, weil die wissen, wo stehen wir an der Story. Das ist halt mein Ding mit Fallen. Aber ich bin ganz bei dir, Daniel. Ich finde es auch echt schwierig teilweise. Beim Strom des Verderbens ist ja, das kann ich ja jetzt spoilern, da ist ja dieser Geheimgang oben in diesem Admiral Sanin. Und da steht auch ganz explizit im Abenteuer von Uli geschrieben, dass nur quasi zeigen soll, wenn die Spieler explizit danach fragen. Und das ist natürlich echt tricky, weil das wird eigentlich fast nie einer machen. Und ja, das ist dann wirklich das Problem. Wie sehr stößt du die drauf und wie hältst du sie im Dunkeln? So, Magnus, ich wollte dich jetzt nicht, du hast jetzt 3 oder 4 Gedanken dazu. Bitte.
Also erstmal muss ich direkt an Daniels Lieblingsheldentypus denken. Der Barde! Genau. Der stellt sich nämlich vor die Reihe Truhen und um die Mimik-Truhe rauszufinden, stellt er sich hin und singt Tell me why! Und die Truhe, die dann antwortet Ain't nothing but a heartache, ist dann die Truhe mit Zähnen und Hunger auf Helden. Genau, also einmal das, nein. Ich finde, ja, man sollte es nicht inflationär gebrauchen. Wenn es repetitiv wird oder wirklich, man hat so das Gefühl, okay, nächster Raum, nächste Falle, dann ist es für irgendwie, da fühle ich Aventurien jetzt nicht mehr so. Das ist für mich nicht Aventurien. So, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt ganz, ganz subjektiv. Josi, du wolltest auch noch was sagen.
Was war die Ursprungsfrage? Wie wir Fallen platzieren würden?
Nee, platzieren würden, besonders im Bezug auf Entdecken. Also ja. Wie viele Hinweise würdet ihr einfach Proben rollen lassen, etc.
Okay.
Was auch immer.
Ja, da muss ich jetzt einmal von DSA wegschwenken. Ich habe da, also mit dem anderen Spielsystem, also was Fate angeht, ab und an sage ich schon mal Proben an, die erstmal keine direkte Auswirkung haben, weil es halt nicht nur heißt, Probe geschafft oder Probe nicht geschafft, sondern auch, wie gut wurde eine Probe geschafft. Das heißt, wenn ich eine, ich sag mal, übertragene Sinnesschärfeprobe, also eine Wahrnehmungsprobe absolvieren lasse, gegen eine Fallenstärke von 3, also die ich in meinem Kopf habe als Beispiel, und der Spieler schafft gerade eine 3, dann würde ich eine ganz normale Raumbeschreibung geben, aber halt sowas wie Bodenplatten haben unterschiedliche Färbungen beschreiben. Also in dem Gesamtkonstrukt. Wenn er darauf weiter eingeht, super. Wenn nicht, dann nicht. Wenn er es aber schafft, statt einer 3 eine 7 zu würfeln, was dann wirklich ein klasse Erfolg ist in dem Fall, oder ein großer Erfolg, dann würde ich schon mal sagen, okay, dir fällt bei den Bodenplatten wirklich auf, dass diese eine da, also überall sind hier Pflanzen, aber bei der einen fehlen sie. Irgendwas ist damit merkwürdig. Also ich würde das nochmal ein bisschen danach staffeln, je nachdem, wie gut die Wahrnehmung ist. Aber wenn die einfach nur sagen, ich laufe in den Raum rein, ja gut, ich habe nicht vor, meine Spieler zu töten, beziehungsweise die Charaktere zu töten. Sollen sie mal machen, wenn sie gerne halt nach guter Art der Probe oder nach Erfolg der Probe.
Ja, also die meisten, ich glaube, die meisten machen dann eine Mechanikprobe oder sogar Fallenstellen. Also ne, das ist, glaube ich, so das Landläufigste. Es gab noch ein Zitat, Josi, ich glaube, das hattest du uns zur Verfügung gestellt, auch aus Helden, Monster, Dunkle Mächte, und zwar dieses, je größer die Gefährlichkeit einer Falle ist, desto einfacher sollte es für die Helden sein, sie zu entdecken und unschädlich zu machen. Das ist natürlich, da sind wir auch wieder dabei, was Daniel gesagt hatte, was willst du mit der Falle? Wenn sie die Spieler erschrecken soll, Magnus, mit Stimmung, und du sagst, okay, die Falle wird ausgelöst, man kriegt 2 Schadenspunkte, es geht aber nur darum, dass die Spieler merken, huch, oh, ich habe nicht aufgepasst, dann muss man die meiner Meinung nach auch nicht entdecken. Man kann die sogar fatschen, meiner Meinung nach. Aber wenn sie tödlich ist, ich meine, tödliche Falle soll es eigentlich echt eh nicht geben. Aber wenn die halt wirklich den Spielfluss schwer beeinträchtigt, sollte sie halt entdeckbar sein.
Mhm. Ja, ich hab den Gedanken wiedergefunden.
Genau. Aus.
Ja, Mann!
Er ist dir eingefallen.
Ja!
Hast du jetzt ein Fallbeispiel für uns?
Ja. Genau, also ich finde einerseits schon, dass bestimmte Proben anzusagen, spoilert, und nimmt mir so ein bisschen die Spannung, die ich eigentlich erzeugen möchte. Letztendlich liegt es ja absolut in meiner Hand, es erzählerisch auszugestalten. Aber wenn ich wirklich möchte, dass die Gruppe sich so richtig einscheißt und dass sie schon fast echt überlegen, nein, da gehe ich nicht rein. Da ist gerade einfach mal ein riesen Monty Python Fuß runtergekommen. So, da gehe ich nicht weiter. Gleichzeitig ist es aber der einzige Weg. Dann hast du ein Dilemma geschaffen. Wenn du das möchtest, gut. Wenn nicht, Problem. Aber auf der anderen Seite bin ich da so ein bisschen ambivalent, gebe ich zu. Gefahreninstinkt als Talent gibt es nicht ohne Grund. Und es ist schade, wenn Leute das steigern und sie nie die Chance kriegen. Ich finde aber auch, dass gerade das Einsetzen von Fallen im Spannungspunkt, das habt ihr gerade alles schon total schön dargestellt, das muss ich nicht alles wiederholen. Ich finde dieses Worldbuilding damit, wie du es eben sagtest, Handy, das ist aber auch von der Reaktion der Mitspielenden abhängig. Teilweise auch von der Tagesform. Und wenn die das halt auch überhaupt nicht annehmen, dann ist es natürlich auch schwierig, so weiterzumachen. Also da müssen wir wieder gutes, wie du sagtest, dann so schön gutes Fallenmanagement betreiben. Letztendlich finde ich es wirklich so, wie ich es umsetzen würde, persönlich. Dass das Ganze wirklich dann sich in den Spannungsbogen reiht und dass die auch eine Aussage hat. Und dass die nicht dazu da ist, einfach jetzt so ein bisschen Schaden zu machen, sondern dass sie dann dazu da ist, ganz klar zu sagen, so, jetzt wird's ernst. Gegebenenfalls, jetzt wird's ernster. Jetzt wird's noch ernsterer. Wobei, wie gesagt, ich würde nicht einen Dungeon bauen, in dem in jedem Raum eine Falle ist. Dann spiele ich nicht DSA, dann spiele ich The Cube. Ja. Oh, ich sehe den mahnenden Zeigefinger. Objection? Nee,
gar nicht mahnend. Ich habe vorhin noch so einen Gedanke rumgeschwirrt, wie man das denn machen kann, wegen Fingerspitzengefühlen. Wie bringst du deine Spieler drauf, so vorzuwarnen, wenn du es jetzt nicht durch einen Wurf machst, das würde was verspoilern. Ich meine, was mir auch eingefallen ist, was ich auch häufiger gemacht habe bei den ganz wenigen Fallen, die wir irgendwo mal in anderen Spielsystemen auch irgendwo hatten, war, du hast ja einen unglaublich coolen Spielraum als Spielleiter. Ja, wenn du jetzt nachher beispielsweise gerade so beschreibst, ja, hey, und wenn du jetzt diesen Gang entlang siehst, du siehst nichts weiter als einen flachen Gang und genau am Ende des Ganges, da ist die Tür, die du schon immer haben wolltest, nach der ihr gesucht habt, laut Schatzkarte. Du zeigst es denen einfach auf den Präsentierteller, den Spielern, und die werden schon sagen so, der führt irgendwas im Schild her. Ja, die ahnen dann schon so, nee, das ist zu einfach, das kann so nicht sein. Ich guck mal, ob da irgendeine Falle ist, ja. Also du hast dann auch so Kleinigkeiten, ja, wie du es als Spielleiter dann quasi auf dieser Metaebene außerhalb des Spiels auch irgendwie rüberbringen kannst. Damit kannst du echt herrlich spielen, total cool. Wenn du die Paranoid machen willst, dann kannst du es so auch machen.
Ich merke aber auch, dass es schon wirklich davon abhängt, wie sehr man sich als Meister, ich sag mal Meister, weil ich jetzt von mir aus gehe, darauf verlässt, dass die Spieler zum Beispiel Out-of-Game-Wissen ausblenden. Also würden die in eine Falle tappen, wenn sie wissen, okay, da ist wahrscheinlich einer, ich habe die Probe verkackt, ich laufe da durch. Weil von den Schwafelhelden würden das viele oft auch machen. Und das würde ich aber auch von jeder Gruppe erwarten, mit der ich spiele, dass dann keiner sagt, ich gehe da jetzt nicht mehr weiter. Die müssten dann weitergehen, meiner Meinung nach. Genauso wie jemandem glauben, der sie belügt. Da ist Corny zum Beispiel ein guter Spieler drin, der das wirklich sehr gut macht, dann sagt, nö, ich glaube dem das und so. Und das ist aber natürlich auch was, das ist sehr gruppenspezifisch, weil es gibt natürlich auch Spieler und SpielerInnen, die sagen, das könnte ich nicht übers Herz bringen, da mir selber einen Nachteil zu verschaffen. Ich operiere so gar nicht auf dieser Ebene, dass ich jetzt da einfach in die Falle laufe. So, und da muss man auch gucken, was von den Gruppen-DNA man da fährt.
Es ist ja nicht nur auf Fallen bezogen, denke ich, sondern auf jede Handlung, die man irgendwie hat. Wenn man in eine Kampfsituation geht und genau weiß, mein Charakter würde sich gerade total loyal vor jemand anderen schmeißen oder würde gerade nur sein Ziel verfolgen. Diese eine explosive Brandbombe am Steuerrad des großen Schiffes zu platzieren, obwohl er genau weiß, er kommt da vielleicht nie wieder lebendig raus und vielleicht kommt es dann halt auch so, ist die Frage, macht man es nicht, genauso wie bei den Fallen. Also ich weiß, was du meinst mit dem, dass man schon von den Spielern erwartet, aber auch da, je tödlicher die Falle, ja, Fallen sollten nicht tödlich sein. Ich finde, sie sollten durchaus den Anschein haben, dass sie tödlich sein könnten, wenn es große Fallen sind, weil ansonsten muss man sie auch gar nicht platzieren, finde ich. Also wenn es zumindest welche sind, die einen körperlich auf weiter geschwafel. Was ich eigentlich sagen wollte, also wenn es tödlich ist, könnte ich auch verstehen, dass ein Spieler Bedenken hat, seinen Charakter da reinzuschicken, dass man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger daran geht, so mal ein Auge zudrücken oder so. Aber ein komplett so, nee, ich weiß ja, der andere hat gerade die Fallen in Schärfenprobe verkackt, mein Charakter würde da jetzt eigentlich reingehen, ich mach das jetzt doch nicht, fände ich dann aber auch nicht so gut.
Ja, finde ich auch gut. Ich finde, man kann ja auch die goldene Mitte treffen. Und bei der Gefahreninstinktprobe, Magnus, du hattest das Talent angesprochen, wenn, selbst wenn man die verkackt, wie der Franzose sagt, dann kann der Spieler ja sagen, ja, irgendwie glaube ich, da ist was faul, aber wir müssen ja weiterkommen. So, also dass man wenigstens die Couleur noch erhält und trotzdem reintappst und es nicht ganz unrealistisch macht. So,
ja, also, ich meine, das wäre mega Meta, oder? Also zu sagen, ja, ich weiß, ihr habt eine Probe gewürfelt, ich weiß, da ist jetzt was, ich habe es die Sinnesschärfe nicht geschafft, ja, dann fordere ich jetzt alle anderen auf, da auch nochmal hinzugucken, weil da habe ich ja was nicht gesehen.
Ja.
Nee, bitte. Also, das, aber wie gesagt, da muss ich wieder, oder da verweise ich wieder liebend gerne auf Session Zero und Spielstile und wie man es haben möchte oder wie man es überhaupt nicht haben möchte.
Ja, genau. Ja. Gibt es denn Situationen, wo ihr Spieler in die Falle, also gibt es eine Situation, wenn ihr Spieler Fallen entdecken lasst oder sogar wollt, dass sie euch in die Falle gehen? Und forciert ihr das dann oder wie macht ihr das dann?
Tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, wir hatten ja sehr wenig Fallen irgendwie verwendet, weil ich halt einfach kein Fan von Fallen war. Ich glaube, damals in der Jugendgruppe haben wir echt ganz wenig Fallen irgendwie überhaupt. Oder wenn ich irgendwo Fallen entdeckt hatte, hatte ich die gar nicht drin, hab sie rausgeschmissen. Aber wir waren jetzt die ursprüngliche Frage nur, ich habe gerade den Faden verloren. Es ist mit der Faden entwischt.
Was ist denn mit den Fäden heute los?
Heute ist schwierig, irgendwie viel zu viele Fäden. Wie war die ursprüngliche Frage nochmal? Ich habe mich gerade verrannt, irgendwie gedanklich.
Es geht darum, dass würdet ihr Spieler absichtlich eine Falle tapsen lassen wollen? Und warum und wozu würdet ihr das machen?
Genau, nein. Da gab es, glaube ich, einmal eine einzige Situation, wo eine Falle aufgetaucht ist. Und zwar hat es dann tatsächlich eine Person. Also eine Falle in Form von einer Person, die jemanden ja, versucht hat zu verführen. Und da habe ich das Ende einfach offen gelassen. Da habe ich halt einfach mal geguckt, was macht denn da die Spielerin, war das in der Situation? Fällt die drauf rein oder fällt sie halt eben nicht drauf rein? Und es war jetzt dann genau das Coole, wie was ihr jetzt gerade auch gesagt hattet. Also die Spielerin hat gemerkt, okay, das ist irgendwas. Ja, sie als Spielerin ahnt was. Es hat aber so gespielt, dass ihr Charakter nichts ahnt, weil einfach die Hinweise nicht gegeben sind und die ist dann halt in die Falle reingerannt. Also sie hat es dann tatsächlich so ausgespielt, dass sie in die Falle reingerannt ist und ich habe mich da vorher nicht festgelegt. Hätte klappen können, hätte auch nicht klappen können. War spannend, war so umso spannender, ja, weil es halt eben nicht festgelegt war, das Ende war offen, sowohl für mich als Spielleiter als auch dann für die Spieler, für die war es nachher besonders spannend, weil sie auch nicht wussten, was da passiert, ja. Also, nee, leg mich da nicht fest. Nein.
Sind wir nochmal so bei der die Ziele von Fallen, bei dir ist es jetzt eine amoröse oder soziale Falle dann, ne? Mhm. Verschiedene Parteien versuchen, die Loyalität zu gewinnen und man weiß am Ende nicht, wer denn da tatsächlich die Wahrheit sagt und was nicht. Ich würde Fallen nur forcieren, da Daniel, zitiere ich dich nochmal, was ist mein Ziel? Ich bin ja großer Freund von partiellem Railroading, gerade am Anfang von Abenteuern. Und zum Beispiel, wenn ich eine Falle hätte, die am Anfang dazu führt, dass die Helden in Dungeon gehen, und dann so einen Schacht runterfallen und sich dann aus dem Dungeon rauskämpfen müssen. Diese Falle würde ich komplett forcieren und nicht umgänglich machen, weil das Abenteuer sonst nicht stattfinden würde. Aber da sind wir natürlich, das muss ich immer als Disclaimer sagen, ihr Lieben, es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, das ist natürlich aber auch ganz käsig oldschool. Das ist natürlich, dann ist es auch, dann wissen die Helden auch, das ist ja jetzt irgendwie der Dungeon des schwarzen Skorpions, da passiert, das ist, erwarten die auch so. Das würde ich jetzt nicht machen in einem politischen, intriganten Abenteuer oder so. Aber sowas würde ich machen, ansonsten würde ich die nicht da reintapsen lassen, weil ich finde eben dieses kleine Erfolgserlebnis, eine Falle zu entschärfen, eigentlich, da würde ich die lieber die entschärfen lassen. Ich finde, das ist immer ein schönes kleines Tätscheln meiner SpielerInnen, dass die sich freuen. Wie ist es mit euch, Magnus und Josi? In die Falle tapsen lassen, bewusst?
Jein, deshalb, also ich würde nicht eine Falle so präsent platzieren, dass sie unbedingt aktiviert werden muss oder entschärft werden muss oder so, weil sie für mich nicht im Fokus stehen würde. Also egal, worum es geht in meinem Abenteuer, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, eine Falle so präsent zu haben, dass sie unbedingt im Fokus stehen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass sie notwendig sein kann, um in einen Dungeon zu kommen, ja, das verstehe ich. Aber sie ist, deshalb würde ich sie nicht unumgänglich machen. Zumindest eine klassische Falle im mechanischen Sinne. Was ich aber vorhabe jetzt, ach komm, ist egal. Ich spiele das einfach bis, wann ist die Ausstrahlung? Egal. Bis zu dem Zeitpunkt werde ich dieses Abenteuer gespielt haben. Ha. Ich habe vor, mein Stargate-Team SGX auf eine Mission zu schicken. Mit einem neuen Fortbewegungsgerät, keinem Raumschiff, sondern mit einem U-Boot auf einem Planeten, bei dem das Stargate unter Wasser steht. Und wie schnell kann es da zu einer Raumfalle kommen, indem man in einem U-Boot festsitzt und nicht wegkommt? Das ist eine Falle, die definitiv im Fokus stehen würde, aber ein bisschen eine andere Art hat als das, was wir bisher zumindest angesprochen hatten. So Falle, aber irgendwie auch als Hauptplot. Ich würde Fallen nicht so in den Fokus rücken wollen.
Ich glaube aber, da sind wir bei Definition von Falle, weil du redest ja jetzt auch von einer Gesamtsituation, die man als Falle empfindet. Wie zum Beispiel gefangen in dem U-Boot sein, ist die Falle, aber der ganze Plot ist ja nach hinten offen. Also ich fände zum Beispiel eine Falle in einer, ich sag mal, in einer Pyramide, in einem Cthulhu-Setting oder so, wo am Ende der Showdown ist, man findet den Skarabäus und dann rieselt der Sand rein und man muss fliehen. Da würde ich als Spielleiter auch sagen, diese Falle muss ausgelöst werden, weil es einfach so ein schöner Showdown ist. Aber ist natürlich nicht unumgänglich. Aber dass sie auslöst vielleicht schon, aber da sind wir natürlich bei Falle als Plot-Element mehr als, genau.
Das hatte ich angeteasert in der Folge über die Dungeons. Also wenn die gerade bei Cthulhu im Low-Power-Bereich mit nicht wirklich HeldInnen, wenn dann klar ist, oh, hier wird's gefährlich, da kann man auch mal so einen Convention-Abend um eine Stunde dehnen, ungewollt, weil die Leute sich dann gut vorbereiten wollen, bevor sie weitergehen oder überlegen, ob es überhaupt sein muss. Ja, genau. Ich habe es tatsächlich eingebaut in der G7. Und zwar im Zwischenspiel, beziehungsweise ich glaube später in der G7, Schatten im Zwielicht, kann man auf Gaius Cordovan Eslam Galotta treffen. Den alten Galotta, der zu diesem Zeitpunkt mehr als eindeutig ein böser Purche ist und der kanonisch quasi eine Art Ablenkung mit Falle ist, um die 7 Gezeichneten zu stellen, sie einzeln irgendwie in sein Haus zu locken, ihnen vorzugaukeln, er sei ein guter Gastgeber, geläutert, hätte den Zugang zur Magie verloren, wie auch immer, und er ist jetzt praktisch ein alter Mann, der nicht mehr gefährlich ist, um sie dann hinterrücks in irgendwelchen einzelnen Situationen dann gemein angreifen zu wollen. So, das habe ich abgeändert und ich habe da schlichtweg das Motiv geändert, dass der Galotta immer noch Korrespondenz hat, immer aber als Wohltäter da in seiner Stadtvilla lebt und so viele Fragen aufwirft und das alles nicht zu dem Galotta passt, den man kennt. Und dass dann schlichtweg er seine Korrespondenz mit anderen, ich sag mal, Heptarchen-Aspiranten, die er da hegt und pflegt, dass die magisch gesichert ist. Im Zweifelsfall müssen alle Spuren und alle Nachweise, alle Beweise vernichtet werden. Und dann ist eben die Falle nicht einmal dazu da, um die Heldinnen zu verletzen, zu töten, sondern so eine Art magische Falle, die dafür sorgt, dass eben dieses Schriftstück oder diese Schriftstücke dann eben zu Staub zerfallen.
Ah, okay.
Oder aber, wenn man es klassisch haben möchte, dann kann man auch ein Feuer in Ignis Fero raus entstehen lassen. Dann haben die Gruppe immer noch, ich sag mal, eine Kampfrunde Zeit, aus dem Raum zu hechten und oder ins Nachbarzimmer oder aus dem Fenster zu springen. Und dann ist aber auch vollkommen unmissverständlich klar, alles, was in diesem Raum war, ist lichterloh verbrannt.
Auch wieder Falle als Plot-Element dann auch irgendwo, ne?
Ja, aber sag's mal so, wenn sich dann die Gruppe die Mühe macht und wirklich vorsichtig vorgeht, und es ist ja genug Widerspruch vorhergelaufen, es ist genug Argwohn gestreut worden, und die Gruppe ist dann auch da, richtig, richtig, richtig vorsichtig und analysiert den Raum mit Odem Arcanum, Senserei, weht da ein Hauch von Zauberei, und prüfen das alles, dass sie auch wirklich in der Lage sein können, mit Aufwand, mit Zeitaufwand, mit Energie, Astralenergieaufwand, dass sie wirklich in der Lage sind, es zumindest zu versuchen, diese Falle zu entschärfen. Und für diesen krassen Schritt an Energie, Zeit, Planung, Koordination, gelungenen Proben, dann aber auch wirklich belohnt werden dafür.
Das U-Boot-Setting bin ich aber auch gespannt drauf, Josi. Also ich meine, wenn du mir davon mal erzählst, wie das gelaufen ist. Sowieso.
Ich würde dir sagen, spiel doch mit.
Setze mich öffentlich sogar unter Druck, hier mitzuspielen.
Verzeihung.
Das ist mir bitte, mach ruhig. Eine Frage, wo können Fallen oder Rätsel bestmöglich platziert werden und wo haben diese nicht zu suchen? Das ist jetzt eine Frage, wo es eher so ans Handwerk geht für die MitmeisterInnen da draußen und Spielleiter, die noch das Handwerk von uns alten und jungen Recken lernen wollen. Ich bin ja der größte Verfechter von Fallen hier, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, aber auch ihr anderen. Was habt ihr da so ein, zwei, sag mal, praktische Tipps, was ihr an die Hand geben würdet, über das hinaus, was ihr schon gesagt habt?
Zweite Tür von links.
Zweite Tür von links, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ist ein bisschen zu offensichtlich.
Sehr schön, totally random. Sehr schön. Ich müsste mich wiederholen.
Ja. Ich glaube, ich eigentlich fast auch. Aber wiederhole ich du mal zuerst und dann wiederhole ich mich.
Wiederhole ich zuerst.
Dankeschön. Dann wiederhole ich mich zuerst. Und zwar, es ist so, ich würde keinen falschen Pfad aufmachen wollen. Den Fokus von bestimmten Informationen würde ich nicht ablenken wollen. Ich würde sie nicht platzieren, um die Gruppe den ganzen Spieleabend an dieser Falle laborieren zu lassen. Ich würde sie wirklich nur dort auch wirklich hinpacken, wo sie hinpassen. So ist eine magische Ignisfero Feuerball gleißend Brand- und Donnerhall-Falle auf dem Gareter Marktplatz, auf dem Wochenmarkt, finde ich nicht passend. Ja, so und so weiter und so fort. Ja, Henny würde das, na klar, aber nein.
Nein, aber das ist ja jetzt ein Extrembeispiel.
Ja, natürlich. Gut, okay, ein bisschen praxisnah. Also ich würde wirklich schauen, sagt, passt die Falle in die Stimmung, passt sie in das Setting, passt sie in die Situation. Wenn ihr das alles so selber schreibt, wenn ihr ein Kaufabenteuer spielt und sagt, ah, das irgendwie ist mir das zu 1984, dann schreibt es eben so, wie es eurem Stil entspricht. Aber wie gesagt, traut euch. Eure Gruppe wird's euch mit Sicherheit danken.
Meine Tipps zu Fallen hängen davon stark davon ab, was ihr spielen wollt. Natürlich, weil ihr habt ja auch uns heute schon zugehört und werdet schon wissen, warum ihr Fallen platzieren wollt. Macht's in Maßen. Ich sag mal, bei 12 Dungeon-Räumen platziert 3 oder nicht in jedem Dungeon ein. Schaut, dass sie sich steigern. Schaut, dass die, wenn die zu gefährlich sind, dass sie entdeckt werden können und dass sie interessante Herausforderungen bieten, die Helden so ein bisschen das Pace ändern. Ja, also zum Beispiel, ihr habt jetzt 10 Krüge mit Wein drin. Einer ist vergiftet, aber 5 müssen trotzdem ausgetrunken werden. Punkt. Dann habt ihr einfach eine lustige halbe Stunde. Fertig, aus. Sinnhaftigkeit. Ihr kennt mein Credo. Guckt, ob das was für euch ist. Beim Oldschool würde ich da nicht drauf achten, aber klar, wenn ihr simulatorisch spielt, so wie Magnus oder andere, dann achtet da drauf. Macht es so, wie es euch gefällt und euch Spaß macht. Das ist ja eh so das Goldprinzip, was so ein bisschen jede Diskussion fast schon ad absurdum führt, aber am Ende kann die Frage sonst nicht anders beantwortet werden. Holt euch Feedback von den Spielern und dann, ja, schaut mal weiter. Das sind meine Tipps. Also was Josi eben zitiert hat aus diesem Buch, aus dem DSA-Buch, ist, finde ich, halt schon der beste Grund, warum man Fallen platzieren sollte eben. Um mal Spieler zu highlighten, um das Pace ein bisschen zu ändern, also die Geschwindigkeit, die Wahrnehmung der Geschwindigkeit und um eben auch andere Talente ein bisschen zu reizen. Wenn ich mal ja, genau, das wären meine Tipps.
Ich glaube, ich würde mich jetzt wahrscheinlich wiederholen und ich kann es auch wirklich nur allgemein beantworten. Die Fallen sollten halt einfach logisch hineinpassen, so wie ja alle anderen Sachen ja auch, alle anderen Elemente, die zu einem Rollenspielabenteuer auch irgendwie logisch einen Platz haben, wo es sich halt einfach ergibt. Und wo Fallen halt einfach nicht hingehören, ist halt, es sollte halt einfach nicht irgendwie was aus dem Blauen heraus sein, was völlig unlogisch und deplatziert eben ist, einfach unlogisch. Und es sollte halt einfach nicht zu Frust führen, weil dann sind die Fallen, egal wie man sie platziert hat, dann sind sie halt einfach entweder zu viele oder am falschen Ort, aber es sollte halt eben, wie gesagt, es sollte ja nicht zu, genau, ihr wollt ja die wollt ja die Gruppe unterhalten an diesem einen Abend, die wollen ja irgendwie Spaß, die wollen ja irgendwie einen Hauch von Gefahr und die wollen ja diese Herausforderung ja irgendwie schaffen und das ist ja, glaube ich, so eigentlich so dann das große und ganze Ziel davon. Und wie gesagt, wenn es halt irgendwie vom Blauen herauskommt, wenn es überraschend kommt, wenn es unlogisch ist, wenn es nicht reinpasst, wenn es zu Frust führt, dann halt eher nicht. Aber ich glaube, das ist eigentlich so in sich konsistent und logisch, wo man Fallen platzieren kann. Ich glaube, das kann man nur so allgemein beantworten.
Ja, das ist sehr. Ich meine, was dieses Fortkommen, finde ich, ein Schlüsselaspekt, Daniel, wenn ich das nochmal aufgreifen darf. Da muss man sich eine Scheibe von den BioWare-Spielen abschneiden, hier so Mass Effect und Dragon Age, wo es am Ende sowieso nur eine Option gibt, wie es weitergeht, aber die Illusion, dass es andere Möglichkeiten gibt, macht halt Spaß. Das heißt, wenn du eine unüberwindbare Schlucht hast mit einer wackeligen Brücke, dann weißt du als Meister, das Abenteuer wird doch hier sowieso nicht enden. Trotzdem werden die alles versuchen, darüber zu kommen. Wenn sie da runterfallen, müssen sie raufklettern und gehen trotzdem weiter. Aber immerhin ist es trotzdem eine Couleur. Macht es also nicht so, dass es unüberwindbar ist, sondern quasi entweder mit einem Lächeln oder mit einem lachenden Träne irgendwie weitergeht. Aber ja, Fallen sind einfach auch, sollen auch Spaß machen. Wer hatte die Frage jetzt noch nicht beantwortet? Josi, Magnus?
Ja, ich glaube, es wurde alles schon gesagt. Gerade du jetzt mit dem letzten Punkt, Henny, dass eine Falle überwindbar sein sollte. Ich glaube, wenn es an einem Punkt nicht weitergehen sollte, ist eine Falle nicht das richtige Objekt dafür. Es soll Spaß machen, wie immer. Und ansonsten zweite Tür links. Wenn ihr die Wahl habt zwischen mehreren Türen, zweite Tür von.
Als Abschlussfrage für unser schönes Fallenthema. Habt ihr denn eine Lieblingsfalle? Oder würdet ihr jetzt aus dem Bauch heraus sagen, was für eine Falle euch besonders gut mal gefallen hat oder gefällt? Es muss ja auch keine aus dem Abenteuer sein.
Ja.
Dann hau raus.
Ja. Ich habe die, also die habe ich echt noch aus den Uralt-Zeiten und aus diesem wunderbaren Buch. Eine Illusionsfalle. Ich merkwürdig, dass ich sie einfach nur toll finde. Ich habe sie selbst nie als Spieler erlebt. Ich habe sie irgendwann mal als Spielleiter oder als Meisterin damit eingebaut. Eine Illusionsfalle. Jetzt habe ich den Namen nicht. Moment. Blätter. Nachforschenprobe. Sekunde.
Nachforschen, das ist ja D&D.
Nein, das ist Fate.
Und ja, aber nicht das. Ah, typisch Dungeon. Dungeon and Dragons, Josi, wie sie jetzt bald auch hören hat.
Nein, bitte nicht. Nein,
Dungeon, Josi, du behältst dein.
Oh, nimm mir das nicht weg.
Nein, natürlich nicht.
Also, die Falle heißt die Augen des Schreckens. Ich beschreibe es jetzt mal in meinen Worten, wie ich sie im Kopf habe. Ich habe mir den Text nicht nochmal durchgelesen. Eine Holzwand, auf die riesengroße Augen aufgemalt sind. Und wenn die Helden durch einen Dungeon gehen und kommen an zum Beispiel so Verlieszellen vorbei und sehen dann irgendwo hinten dunkeln diese Augen ein bisschen. Und sobald sie sich nähern, lösen sie irgendeinen Mechanismus aus, der aktiviert, dass dieses Holzbrett mit den aufgemalten Augen nach vorne kommt und sich quasi wie ein Monster mit riesigen Augen ganz langsam nähert und sie damit verscheuchen soll. Und sie müssen aber nur auf die Idee kommen, diese Zelle trotzdem zu öffnen, hinter dieses Holzbrett zu gucken, um dann einen geheimen Durchgang zu finden, quasi um irgendeinen Schatz zu finden. Es klingt so banal, es ist eine so simple Falle, aber ich fand die so, so schön früher. Ich mag die einfach. Mm. Da geht mein Herz bei auf. Ich mag die.
Weißt du, woher genau die war? Weißt du das? Hast du das gerade?
Heldenmonster, dunkle Mächte.
Ach, da raus. Ach so, ja, okay.
Ich habe nicht so viele Regelwerke zur Auswahl.
Ja, aber du hast da ein ganz feines. Ja,
ja, ja. Ja.
Es gibt so viele schöne Fallen. Ich möchte nur eine zitieren. Und zwar bei den sieben magischen Kelchen gibt es eine Treppenstufen. Ich weiß nicht, ob Magnus, du kennst es vielleicht schon. Wo man, wenn man die Stufen hinabgeht, ab einer gewissen Stufe, und diese Erklärung davon ist unfassbar, ist einfach total unverständlich geschrieben und völlig unlogisch und keine Ahnung, man halbiert sich immer in der Größe. Und auch wenn man drüber springt, weil diese unsichtbare Halbierungswand ist bis zur Decke hochgezogen, auf jeden Fall ist es so, dass man am Ende endet man im Raum auf Ameisengröße, und natürlich gibt es in dem Raum auch Ameisen, die einen angreifen. Eine wunderbare Falle. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil man die Spieler dazu bringen, zwingen, animieren, was auch immer kann, natürlich so zu sprechen, weil man ja klein ist. Wunderbar, ganz toll. Und da möchte ich auch nur einmal unterstreichen, und Magnus, ich möchte dir gar nicht, wasserlassend an deinem Karren stehend gesehen werden. Aber solche Fallen gehen natürlich auch nur, wenn man sich von der Logik, mit weitem Abstand von Logik nimmt. Aber, ja, okay, können wir doch mal drüber reden. Aber das sind halt so Fallen, die finde ich einfach witzig. Aber da sind wir einfach beim Spielziel. Das generiert einen lustigen Spielabend am Spieltisch. Ist natürlich unlogisch, bringt die Story nicht voran, ist nicht simulatorisch und so weiter und so weiter. Aber das ist eine meiner Lieblingsfallen aus dem Grund, weil die einfach Freude macht. Ist mir gerade als Erster eingefallen. Fand ich schön. Magnus und Daniel, was ist mit euch?
Bei mir, wie gesagt, ganz kurz, ich habe ja wirklich ganz selten Fallen verwendet, habe die meisten ja rausgeschmissen, von daher kann ich jetzt nicht sagen, boah, das war irgendwie eine coole Falle. Ich glaube, da bin ich echt raus.
Okay.
Magnus? Ich überlege, wie wahnsinnig. Welche fand ich cool? Boah, schwer. Sehr schwer, ganz schwer. Ich habe ja eben eine aus der G7 beschrieben. Welche fand ich noch? Es gibt bei der Orkland-Trilogie auf dem Purpurturm, glaube ich, auf einer Dachluke, drei Dolche. Und wenn die sich nicht gegenseitig gleichzeitig alle berühren, dann fliegen die durch die Luft und greifen die Gruppe an. Und man muss sie dann aus der Luft fangen und wieder zusammenlegen. Meine ich mich zu erinnern? Oder es war eine clevere Idee von unserem damaligen Spielleiter. Das fällt mir noch ein. Ansonsten habe ich in Staub und Sterne noch einen Wächtermechanismus eingebaut gehabt, dass in dem Turm in einem Land vor unserer Zeit von Liscom von Fasar, direkt im Eingangsbereich, es stockfinster ist und es gibt so ein paar Fackeln an der Wand. Und wenn diese Fackeln leuchten, dann erhellen sie ein Heptagramm, das auf dem Boden ist. Und dieses Heptagramm, aus diesem Heptagramm wächst dann ein Hashtot-Wächter. Und die Gruppe muss auf die Idee kommen, also der wird immer wieder neu erschaffen, solange dieses Heptagramm erleuchtet ist. Und die müssen auf die Idee kommen, dass sie diese Fackeln löschen. Ich nehme jetzt einfach mal das.
Ist aber schon
sehr rätsel-like, ja.
Genau. Grenzt schon an ein Rätsel. Erinnere mich auch an den Schwarzen Turm, an das Pentagramm, was unter diesem Möbelberg versteckt ist und die Tür verschließt. Mhm. Wenn man das mit Kreide oder das irgendwie entfernt mit Wasser oder so, dann öffnet sich die Tür.
Mhm. Was für eine Tür, was für ein Pentagramm? Ich kenne dieses Abenteuer.
Ja, vielleicht habe ich es euch da auch damals davor geschont, wer weiß.
Ich glaube, ich würde tatsächlich noch was nachschieben und würde eher sagen, für mich waren die interessantesten Fallen, die Form einer Person hatten, die versucht haben, die Spieler zu irgendetwas zu überreden, zu verlocken, die eine Art von Versuchung dargestellt hatten. Da hatte ich in ein paar Sachen eben in der G7-Kampagne halt eben dazu gedichtet und ich glaube, das war für mich einfach so das Spannendste, um zu sehen, wo es halt teilweise wirklich darum ging, da ist den Spielern angeboten worden, die Seiten zu wechseln. Ja, und das waren natürlich dann schon sehr herbe Fallen, schon auch. Und ich glaube, das war jetzt, diese Art von Fall ist für mich, glaube ich, wirklich so mal interessant, weil du das halt wirklich so ausspielen kannst durch ein Gespräch von Charakter zu Nichtspielercharakter, also eben mit mir, mit dem Spielleiter. Eben keine mechanische Falle und keine magische Falle, sondern halt eben eine personifizierte Falle. Das war, ich glaube, das mag ich so am liebsten. Wenn ich mir das so anschaue, dann hatte ich dann doch jede Menge Fallen bei mir.
Magnus hat ja eingangs schon gesagt, dass er Dilemma so gerne mag. Und ich glaube, da sind wir natürlich ein bisschen bei der Wortbedeutung. Dilemma als Falle ist natürlich dann auch eine Präferenz, die man als Spielleiter haben kann. Also, so, ja, je nach Setting. Josi, hattest du eine Lieblingsfalle genannt schon? Ah doch, die mit den Augen, ja schon. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt an dieser Stelle einmal, jetzt ist mir gerade eine Frage eingefallen, die würde ich aber vertagen. Die auch noch?
Du hast ja eben noch die Diskussion angestoßen, dass ich die Falle aus die sieben magischen Kelche, dass ich die logisch finde, dass ich das so perplex machte.
Naja, also wie soll die denn logisch erklärbar sein?
Wenn das ein von Magie erfüllter Ort ist.
Ja.
Dann passt möglich. Es wieder rein.
Naja, aber wieso hat denn der Magus dann dafür gesorgt oder die Magierin, dass man dann immer zur Hälfte schrumpft?
Ach du, ja, aber das. Ja, okay, gut. Also dann würden wir jetzt auf das Thema gehen. Kanonische, also Rätsel und magische Fähigkeiten oder Macht, die SchurkInnen besitzen, die dem Regel, entspringen sie wirklich dem Regelwerk oder, ne? Also das wäre auch nochmal so ein Ding. Aber wobei?
Ich meine, mit Logik ist ja das, die Frage ist ja zum Beispiel, wenn jetzt, ich sag mal, du wärst jetzt Person X, die diesen Raum mit Fallen bespicken will, würdest du sagen, ich baue eine Treppe, wo jeder, der drüber geht, zur Hälfte schrumpft, oder ich baue direkt einfach, wenn man drauf tritt, explodiert die Treppe und man ist tot. Und das meine ich mit Logik, dass man halt, wenn man jetzt mit Logik drangeht, diese Falle von der Effizienz ja gar keinen Sinn macht, sondern vom Spielspaß her ja nur. Also so wurde sie ja auch geschrieben.
Ja, das ist ja richtig klar, auch mit dem Stil und dem
Plan. Genau, das meinte ich,
Ja. Wobei es gäbe, ich habe gerade echt kurz überlegt, also es gäbe hier den langen Lulatsch, kleiner Dotz, Zauber der Schelme, Aber letztendlich haben wir ja immer wieder das Problem, dass es den Infinitum immer da nicht mehr gibt. Aber ja, okay.
Aber du bist ja jetzt wieder dabei. Das ist ja auch interessant. Das müssen wir aber wie immer gesondert besprechen, dass du ja sagst, es muss diesen Zauber überhaupt geben in der Welt. Das ist ja total Wumpe, ob es den gibt oder nicht, weil er ist dann einfach unentdeckt, fertig aus, weißt du? Deswegen, aber das ist natürlich dann, da sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Ja. Nämlich, das würde ich mal vertagen auf unser Thema Gegenspieler. Weil da können wir mal drüber sprechen, was darf der denn können und so weiter. Und das würde ich dann vertagen. Ich habe aber noch jetzt nur noch eine Frage an euch da draußen, nämlich bitte sendet uns euer Feedback zum Thema Fallen, nämlich entweder was sind eure Gedanken zu dem, was wir gesagt haben und natürlich eure Antworten auf die Fragen, die wir uns gestellt haben, besonders zum Thema Lieblingsfallen, wie ihr Fallen platziert, ob wir irgendwas vergessen haben, irgendwelche Aspekte. Zum Beispiel sind wir gar nicht darauf eingegangen, dass man als SpielerIn ja auch Fallen stellen kann. Vielleicht holen wir das aber noch nach. Aber im Großen und Ganzen freuen wir uns auf euer Feedback und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wolltest du noch was sagen, Daniel?
Nee, zumindest ist mir auch eingefallen. Klar, du kannst ja als Spieler auch noch Fallen stellen. Ja, völlig vergessen, ja.
Also schickt uns euer Feedback bei Facebook, Twitter, Instagram oder bei Discord direkt oder als E-Mail. Und ich sage schon mal Tschüss, überlasse das Feld der Verabschiedung meinen MitstreiterInnen. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinnermeister. Henny, macht's gut, rollt die Würfel, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Ja, dann möge Fex mit euch sein. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich. Tschüss.
Möge das Würfelglück euch hold sein.
Viel Spaß beim besten Hobby der Welt, ihr Lieben. Ciao.
Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören bei den Meistergesprächen. Wir freuen uns natürlich genauso wie die Schwafelhelden jetzt im März endlich wieder on air zu sein. Und ich habe es ja bereits in der Folge gesagt, bitte sendet uns euer Feedback, Fragen oder weitere Anekdoten zum Thema Fallen. Und wir freuen uns natürlich von euch zu lesen, hören und mit euch zu schreiben. Bis dahin verbleibe ich im Namen meiner MitmeisterInnen als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.